Ja, vielen Dank für den überaus freundlichen Empfang. Das Thema heißt, wer denkt, muss glauben. Das ist zweifellos ein etwas verwegener Titel, obwohl es ja so ähnliche Buchtitel auch gibt. Ich muss gestehen, dass ich nicht vorhabe, jetzt ausnahmsweise mal jetzt in diesem Falle das Thema jetzt Wort für Wort zu verhandeln, sozusagen, was heißt denken, was heißt glauben, was heißt müssen und wie ist das Verhältnis zueinander, sondern ich möchte mich stattdessen mit einer Frage beschäftigen, die der Bruder Block mir nämlich dazu geschickt hat, die Sie nicht kennen, deshalb lese ich sie Ihnen vor. Diese Frage ist die Grundlage meines Referats. Vielleicht ist es Ihnen möglich, unter dieser Thematik auszuführen, wie Sie skeptische Zeitgenossen für den christlichen Glauben zu gewinnen suchen und welche Argumente bzw. Sichtweisen Sie in Vorträgen oder Gesprächen vermitteln. Und das fand ich eine reizvolle Fragestellung und deshalb möchte ich den Titel zunächst mal verlassen und mich dieser Frage zuwenden. Das ist eine sehr persönliche Frage, also wie gehe ich vor, könnte man sagen, bei der Vorbereitung und Durchführung meiner Vorträge. Und ich möchte mich zunächst in einigen wenigen Sätzen vorstellen. Ich komme ganz aus der Nähe von hier, aus Dillenburg. Wer sich etwas auskennt, weiß, dass Dillenburg durchaus ein mehr oder weniger frommer Ort ist. Ich komme aber nicht aus dem frommen Teil Dillenburgs. Den gibt es also auch noch einen anderen Teil. Ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus und bin in der Schule durch einen Freund dazu angeregt worden, mich mit der Frage nach dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Mit diesem Freund hat sich das so zugetragen, als wir in der Oberstufe uns entscheiden mussten, mathematisch oder sprachlicher Zweig, waren wir die beiden einzigen Jungen, die sich für den sprachlichen Zweig entschieden haben und mussten ja von daher nebeneinander sitzen und haben uns von daher auch etwas besser kennengelernt. Er war Christ, wir waren vorher auch schon in der gleichen Klasse und hat mich einmal überzeugt durch seine Lebensführung, dass er den Eindruck erweckt, er lebt wirklich das, was er sagt. Und auch dann über die Frage der Auferstehung. Das war das, was mich am meisten beschäftigt hat. Wofür soll ich mein Leben einsetzen, wenn mit dem Tode sowieso alles aus ist? Und er sprach davon, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden sei. Das fand ich eine außerordentlich aufregende Neuigkeit und habe daraufhin begonnen, das Neue Testament zu lesen. Ich habe dann studiert, zunächst in Gießen und dann vor allen Dingen in München. Und zwar alte Geschichte. Das ist die Zeit von Beginn der, von Erfindung der Schrift, würde man sagen. Bis Mittelalter, also gut 3000 vor Christi Geburt, Mittelalter legt jeder Professor selbst fest, sagen wir 300 bis 500 nach Christi Geburt. Ich habe Ägyptologie studiert auch, um meine Marktchancen zu erhöhen. Es ist leider so, meine Schrift war noch nie gut, ist auch durch das Studium nicht wesentlich besser geworden. In meinem allerersten Zeugnis hieß es, Jürgen hat einen guten Anfang gemacht, bis auf die Schrift. Und das hat also durch das Hieroglyphenstudium keine wesentliche Förderung erhalten. Ich bin als Student Christ geworden in München und war dann später lange Jahre hauptamtlich bei der SMD, bin es heute noch, war, wie es eben auch hieß, eine ganze Reihe von Jahren, 15 Jahre Generalsekretär. Das bin ich seit einem Jahr nicht mehr, sondern seit einem Jahr bin ich Leiter des Instituts für Glaube und Wissenschaft, das die SMD im letzten Jahr gegründet hat. Und ich habe hier einige Prospekte mitgebracht von diesem Institut. Ich könnte mir vorstellen, dass es für manchen von Ihnen von Interesse ist, sich die Homepage anzusehen, denn wir haben bei dieser Homepage eine Textsammlung mit Texten zu dem Thema Glaube und Wissenschaft, sowohl der Bereich Naturwissenschaft und Glaube als auch medizinische Ethik und anderes. Und ich könnte mir denken, dass das für manchen von Ihnen von Interesse ist. Also sehen Sie sich diese Homepage mal an. Ich habe schon in den wenigen Minuten, den ich überhaupt, oder wenigen Stunden, wenn ich es übertreibe, hier bin, gemerkt, dass einige Leute, mit denen ich sehr eng im Institut zusammenarbeite, die auch da drin stehen, hier wohl bekannt sind. Das eine ist John Lennox, den manche von Ihnen kennen. Das andere ist Hartwig Schnurr aus Wiedenest. Beide finden Sie also als Mitglied des Beirates des Institutes. Ich habe in meiner Zeit als Hauptamtlicher der SMD bis heute sehr viele Vorträge an Universitäten gehalten. Ich glaube, dass wir von Gott ja oft eingesetzt werden nach Biografie und Begabung. Ursprünglich war die Redeweise nicht, das Reden nicht meine Begabung. Ich war ein Einzelkind, das bin ich natürlich bis heute geblieben, und war ein Einzelgänger. Und früher dachte ich immer, wenn man zu dritt ist, die beiden anderen können sich ohne mich auch ganz gut unterhalten. Verfüge also über die Gabe des Schweigens, was meine Umwelt mir meistens positiv auslegt. Ich würde über tiefe Dinge nachdenken, was aber normalerweise gar nicht der Fall ist. Sondern es ist einfach, weil ich eben ein schweigsamer Mensch bin. Und für mich war eine der Schlüsselerkenntnisse, als ich Christ wurde, dieses Gleichnis von den anvertrauten Talenten, dass der dritte Knecht seine Talente ja vergräbt, weil er sie nicht zum Einsatz bringt. Und das wollte ich eigentlich nicht und habe deshalb versucht, mich den Anfragen zu stellen, vor allen Dingen als Reisesekretärin, habe auch dann offene Abende gehalten und dann auch etwas hat sich dann daraus entwickelt. Aber das war nicht das, was ich ursprünglich vorgesehen hatte, sondern etwas, was ich entwickelt hatte und was dazu geführt hat, dass ich im Laufe der Jahre sehr viele Vorträge oder ganze Hochschulwochen gehalten habe, nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen auch nach 1989 in den Ländern der früheren Sowjetunion. Zu meiner Biografie gehört noch etwas. Ich bin zum zweiten Male verheiratet. Meine erste Familie, Frau und Kind, sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ich komme nun zu den Themen, über die ich hauptsächlich an Universitäten im In- und Ausland spreche. Diese Themen hängen interessanterweise auch mit meinem eigenen Leben zusammen. Deshalb sage ich, Biografie und Begabung ist etwas, was Gott oft einsetzt. Mein Hauptthema an Universitäten heißt, was sagt ein Historiker über die Auferstehung Jesu von den Toten? Das ist das, was ich studiert habe, alte Geschichte. Ich kann etwas darüber sagen, was Historiker zu dieser Frage sagen. Ein zweites Thema heißt Glaube und Skepsis. Auch das hängt mit meiner Biografie zusammen, dass ich erst als ein doch etwas skeptischer Student Christ geworden bin. Drittens Leid. Wie kann Gott das Leid in der Welt zulassen? Die Frage Liebe Gottes und Leid der Welt. Und viertens, das ist vielleicht aus dem Rahmen gefallen, aber es hängt auch mit einem Hobby von mir zusammen, sind Vorträge über den russischen Schriftsteller Dostojewski. Vorträge, die ich besonders in Russland selber oft gehalten habe. Oder auch, was mit Glaube und Skepsis zusammenhängt, die Frage nach der Wahrheit. Ich verstehe meine Vorträge im Sinne von 1. Petrus 3,15. Da heißt es ja, dass wir alle Zeit bereit sein sollen, Rechenschaft abzugeben über den Grund der Hoffnung, der in uns ist. Und da kommt ja das Wort vor, was die Art und Weise meiner Vorträge beschreibt, nämlich Apologetik, Apologia, Verteidigung, Rechenschaft abgeben. Das sollen Christen alle Zeit. Und zwar interessanterweise über den Hoffnung, über den Logos der Hoffnung, Grund der Hoffnung, sollen wir bereit sein, Rechenschaft zu geben. 1. Petrus 3,15. Und verstehe die öffentlichen Ansprachen an Universitäten als diesen Versuch, Rechenschaft abzugeben in der Universität, und deshalb sind die Vorträge auch immer in Hörsälen und nicht in kirchlichen oder gemeindlichen Räumen, um an der Universität das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Apologia kommt einige Male im Neuen Testament vor. Paulus selber schreibt in Philipper 1, in Versen 7 und 16, ich bin bestimmt zur Apologia des Evangeliums gesetzt, meine sagen zur Bekräftigung oder zur Verteidigung des Evangeliums. Apologetik war eine Disziplin, eine theologische Disziplin, vor allem am Anfang, in den ersten Jahrhunderten, geübt von Menschen in einer nichtchristlichen, einer heidnischen Umgebung. Apologetik. Wenn ich mir überlege, wie ich Vorträge halte, dann möchte ich zunächst drei Grundregeln nennen. Diese sicher auch alle praktizieren, aber sie sind mir eingefallen, deshalb möchte ich sie nennen. Erstens, dass ich das Thema ernst nehme. Das mag ich mir jetzt komisch finden, was soll man sonst ernst nehmen, aber ich habe festgestellt, dass es auch manche Referenten gibt, die das Thema benutzen, um sehr schnell also sozusagen auf ihr anderes Thema überzuwechseln, was sie eigentlich sagen wollten. Und für mich ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt auch des Ernstnehmens der Hörer, dass ich mir überlege, wie ist die Themenformulierung bis hin in die Worte, die gewählt werden und was kann man dazu sagen. Ich glaube, es hat auch was mit Ernstnehmen zu tun. Und es ist ja so, wenn ich spreche, dann bin ich ja normalerweise von christlichen Gruppen eingeladen und die Nichtchristen vermuten ja, dass jetzt hier einer missionieren oder evangelisieren will und hören genau hin, behandelt der wirklich das Thema. Also gestern Abend an der Uni Konstanz habe ich zum Thema Wahrheit und Toleranz gesprochen. Nur zu diesen beiden drei Begriffen. Wahrheit, Toleranz und dann ist das unrichtig oder muss es oder heißen? Wahrheit, Untoleranz, Wahrheit oder Toleranz. Zweitens gehe ich immer davon aus, dass die Hörer, die vor mir sind, wohlwollend sind. Sie haben keine Ahnung vom Neuen Testament, aber sie sind wohlwollend. Ich meine, sie wären ja nicht da, wenn sie nicht diesen Wohlwillen hätten, sich wenigstens dahinzusetzen. Also es gibt ja irgendeinen Grund, warum sie heute Abend gekommen sind. Aber ich setze nichts voraus. Also ich setze nicht voraus auch irgendeine Bibelkenntnis. Das ist auch etwas, was ich im Laufe der Jahre gemerkt habe, dass man nichts voraussetzen kann, sondern man kann auch nicht einfach rufen, die Geschichte vom verlorenen Sohn oder so. Oder nehmen wir an, würde sagen, Petrus und mit den Elfen, dann fragen die, was für Elfen. Also man kann nichts voraussetzen und ich setze auch nichts voraus. Und manchmal, wenn wir so ganze Wochen halten, vier Abende am Stück, dann legen wir auch Texte des Neuen Testaments aus und die werden auch dann gelesen, dann schlagen wir gemeinsam das Neue Testament auf und lesen einen Text miteinander. Also das ist die Frage, wie ich das angehe, dass ich mir überlege, wenn einer dieses Thema, er ist interessiert an dem Thema, er will was wissen an dem Thema, aber er hat keine Ahnung, aber er ist wohlwollend. Und das Letzte, was auch ganz wichtig ist an der Universität sowieso, dass es grundsätzlich am Ende des Vortrags Rückfragen aus dem Plenum gibt. Also nicht so, dass ich ein Referat halte und dann durch den Notausgang verschwinde, sondern dass ich da stehen bleibe und dass man Rückfragen stellen kann. Und das natürlich ohne sozusagen ohne jede Zensur. Zum Thema Apologetik gibt es einen berühmten Apologeten in Deutschland, Karl Heim, der mal gesagt hat, Apologetik heißt in erster Linie Denkblockaden wegräumen, Steine aus dem Weg räumen. So wie in Jesaja 62, das ist eine Stelle, die Karl Heim oft zitiert, dass er sagt, man soll Gott den Weg bereiten, da müssen manchmal Blockaden weggeräumt werden. Oder er hat ein anderes Bild noch gebraucht. Es gibt manchen, der auch so wie beim Gleichnis, bei der Geschichte vom barmherzigen Samariter, auch unter die intellektuellen Räuber gefallen ist und auch einen Samariter braucht, der ihm da wieder zurechthilft. Also Denkblockaden wegräumen. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, dass ich an 5 Punkten, die unterschiedlich lang sind, das zum Trost, wenn es am Anfang ein bisschen lang sein sollte, es gibt auch ganz kurze Punkte, zeigen möchte, was Apologetik heißt und wie ich damit umgehe. Und zwar immer an 2 Beispielen. Erstens, Denkblockaden wegräumen. Zweitens, Begriffe klären. Drittens, Anknüpfungen suchen. Viertens, Informationen geben. Und fünftens, nach der persönlichen Bedeutung fragen. Das sind die 5 Punkte, wenn ich Apologetik verstehe. Also Denkblockaden wegräumen, Begriffe klären, Anknüpfungen suchen, Informationen geben und nach der persönlichen Bedeutung fragen. Zu jedem dieser 5 Punkte habe ich 2 Beispiele, aber wie gesagt, auch manchmal ganz kurz. Kommen wir zum ersten, also Denkblockaden wegräumen. Da habe ich 2 Beispiele gewählt, die an der Universität und vielleicht nicht nur dort durchaus typisch sind. Die erste Frage ist die Frage nach der Beweisbarkeit Gottes oder anders gesagt, was kann ein Wissenschaftler über Gott aussagen? Ist es nicht so, dass Gott eben für die Wissenschaft nicht vorkommt, dass Gott eben nicht beweisbar ist oder dass man sogar sagen muss, ein Wissenschaftler kann eigentlich gar nicht an Gott glauben? Ist das nicht eine Blockade, die wir oft vorfinden? Deshalb ist das ein Thema, was auch oft verhandelt werden muss. Gestern Abend zum Beispiel ging es um diese Thematik überhaupt nicht, aber dann saß ein Physiker im Auditorium und der fragte mich genau dies, was kann eigentlich überhaupt ein Wissenschaftler über Gott aussagen? Vor allen Dingen ein Naturwissenschaftler. Denkblockaden wegräumen, das heißt, ich überlege mir ein Bild oder Beispiel, um deutlich zu machen, wie man diese Frage angehen sollte, was eine sachgemäße Beantwortung ist. Ich gebe Ihnen das Beispiel, was mich selber am meisten überzeugt. Und zwar ist es ein Beispiel eines Physikers. Hans-Peter Dürr, der war lange Jahre Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik in München, Nachfolger des Physikers Heisenberg. Und der hat einmal ein Referat gehalten zu dem Thema, was hat die Wissenschaft mit der Wirklichkeit zu tun? Nun wird man sagen, viel, wenn jemand etwas mit der Wirklichkeit zu tun hat, dann sicher die Wissenschaft. Aber es ist nicht ganz so einfach. Und Hans-Peter Dürr, der kein Christ ist, hat folgendes Gleichnis erzählt. Und das halte ich für Gold wert, deshalb erzähle ich es Ihnen gerne weiter. Das Gleichnis heißt, es sitzt ein Mann am Ufer und fängt mit seinem Netz Fische. Es kommt ein Wanderer vorbei und fragt ihn, was tust du da? Ich fange Fische. Was kannst du über Fische aussagen? 2 Dinge. Erstens, alle Fische haben Kiemen und zweitens, alle Fische sind mindestens 2 Zentimeter dick. Der Wanderer guckt sich das Netz an und keine Überraschung, er stellt fest, es sind lauter Löcher mit einem Durchmesser von 2 Zentimetern. Dann sagt er zu dem Fischfänger, stell dir mal vor, es gibt Fische, die kleiner sind als 2 Zentimeter. Und ich glaube sogar, ich habe welche gesehen. Die kannst du gar nicht fangen, weil die Löcher in deinem Netz, die sind zu groß. Daraufhin sagt der Fischfänger mit Selbstbewusstsein, was ich nicht fangen kann, ist kein Fisch. Und Hans-Peter Dürr sagt, so arbeitet Wissenschaft. Man wirft ein Netz aus und fängt daraufhin bestimmte Fische. Oder um es etwas abstrakter zu formulieren, man stellt bestimmte Fragen und bekommt deshalb bestimmte Antworten. Aber die Antworten hängen mit den Fragen zusammen, wie auch die Fische mit den Netzen zusammenhängen. Und nun sagt Hans-Peter Dürr den entscheidenden Punkt für unser Thema. Er sagt, es geht nun nicht darum, wie viele denken, dann müssen eben die Netze immer besser werden. Also es muss alles immer engmaschiger werden, damit man wirklich jeden Fisch fangen kann. Sondern er sagt, es gibt einige Fische, die sind prinzipiell von keiner Wissenschaft einzufangen. Und er nennt 2 Beispiele. Das Beispiel 1, Schönheit. Wir wissen alle, dass es Schönheit gibt. Es gibt Schönheit der Natur, Schönheit der Kunst, Musik, der Liebe, der Freundschaft, der Begegnung. Es gibt Schönheit. Aber mit welchem Netz, welcher Wissenschaft will man Schönheit einfangen? Das ist nicht möglich. Es geht nicht darum, dass die Netze noch besser werden müssen. Das ist einfach prinzipiell nicht möglich. Und das zweite Beispiel, was Dürr nennt, interessanterweise, heißt die religiöse Frage, die Frage nach Gott. Wenn wir uns Gott vorstellen als den, der alles geschaffen hat, dann hat er ja uns auch geschaffen mit all unseren Netzen. Mit welchem Netz wollten wir ihn jetzt einfangen? Das ist sozusagen eine Frage, für die die Wissenschaft aus prinzipiellen Gründen nicht zuständig ist. Wir können über Gott nur dann etwas aussagen, wenn der Gott, der uns geschaffen hat und die Welt geschaffen hat, sich selber äußert. Das, was wir als Offenbarung bezeichnen. Und die Frage ist also in der Gottesfrage, hat sich Gott geoffenbart? Und zweitens, wie kann man dieser Offenbarung gewiss werden? Was wir selber machen können, kann nicht dahin reichen. Und zwar aus prinzipiellen Gründen. Das ist also ein Beispiel, was ich sehr oft verwende, weil ich gemerkt habe, das leuchtet den Wissenschaftlern grundsätzlich ein. Denn Hans-Peter Dürr ist ja kein Gegner der Wissenschaft. Er sagt, Wissenschaft ist ein ganz wichtiger Zugang zur Wirklichkeit. Aber es ist nur ein Zugang und es ist ein eingeschränkter Zugang. Und er sagt über wichtige Fragen, ästhetische Fragen, religiöse Fragen, nicht genügend aus prinzipiellen Gründen. Denkblockaden wegräumen, das ist für mich so ein Punkt. Ein zweiter Punkt, eine Denkblockade, die momentan hoch im Schwange ist, ist die Frage nach der Wahrheit. Es ist ja in dem Bewusstsein unserer Mitmenschen so, dass man denkt, es gibt gar keine Wahrheit. Oder vielmehr, jeder hat seine eigene. Aber es gibt nicht diese eine Wahrheit, nach der man sich alle richten müssen. Sondern man sagt, du hast deine Wahrheit, wenn es dir hilft, zum Beispiel Christus sein, ist ja schön für dich, aber das ist für mich nicht von Bedeutung. Dahinter steht der Gedanke, eine allgemeine Wahrheit, die jeden betreffen könnte, wie man früher geglaubt hat, gibt es gar nicht mehr. Und deshalb muss man, wenn man zum Thema Wahrheit spricht und oft auch über andere Fragen, über den christlichen Glauben an der Universität, sich zunächst dieser Denkbarriere annehmen. Der Frage, stimmt das, dass es keine Wahrheit gibt? Das versuche ich zu zeigen, indem ich sage und das auch länger ausführe, dass die Wissenschaft nicht umhinkommt, von einer Wahrheit auszugehen, Naturwissenschaft etwa, dass wir in unserer Sprache davon ausgehen, dass es Wahrheit gibt, dass es in der Geschichte immer darum geht, hat es stattgefunden oder hat es nicht stattgefunden, dass es in der Ethik gar nicht möglich ist zu denken, dass alles gleich war. Also es macht schon einen Unterschied, Kinderliebe oder Kindesmisshandlung. Man kann nicht sagen, dass alles gleich war. Und dass im alltäglichen Bereich, vor allen Dingen Dingen, die uns wirklich von Bedeutung sind, keiner glaubt, dass alles gleich wahr ist. Ich nehme dann ein etwas plattes Beispiel, was den Leuten meistens unmittelbar einleuchtet. Wenn ich also mein Bankkonto öffne, also den Kontoauszug mir angucke, 1000 Mark minus, und ich bin aber der festen Überzeugung, ich habe 1000 Mark plus, dann sage ich ja nicht, die Bank hat ihre Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Jeder muss mit seiner Wahrheit halt leben, der eine so, der andere so. Sondern da werde ich sofort versuchen, das richtig zu stellen. Weil ich davon überzeugt bin, es gibt nur eine Wahrheit. Und die hätte ich auch ganz gerne geklärt. Vor allen Dingen, wenn die hier vorliegt, zu meinem Nachteil ist. Also es hängt mir schon damit zusammen, dass die Sache für mich von Relevanz ist, also von Bedeutung. Und hier halte ich auch eigentlich das Hauptproblem in der Gottesfrage. Die Leute können nur deshalb über die Gottesfrage so reden, wie sie reden, weil sie glauben, die ist ohne Bedeutung. Das ist eigentlich der hauptschwierige Punkt. Die Denkblockade wegräumen besteht darin, dass man darstellen kann, ohne den Glauben an die Wahrheit lebt kein Mensch. Selbst wenn er das behauptet hat. Wir können nicht leben, ohne zu glauben, dass es Wahrheit gibt. Und wir leben auch nicht so. Und das ist, damit wird noch keiner Christ, aber es ist eben das, dieser erste Punkt, den ich meine, eine Denkblockade wegräumen. Kommen wir zu einem zweiten Punkt, der auch wichtig ist, Begriffe klären. Weil oft werden ja Begriffe durch die Welt geworfen, da muss man sehen, was meint man damit. Auch hier zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist das Begriffspaar Glaube und Skepsis. Weil sehr vieles hängt mit der Gottesfrage und der Wissenschaft zusammen, die sagen, die Menschheit zerfällt in zwei Teile. Das eine sind die mehr gläubigen, frommen, religiösen, subjektiven und das andere, das sind die Skeptiker, also die wissenschaftlichen, objektiven. Und darüber muss man reden, indem man sich die beiden Begriffe genauer ansieht und sagt und feststellen kann, die beiden Sachen gehören zusammen. Mir hilft es oft, wenn ich einen Vortrag halte über einen Begriff, dass ich in Lexikas nachschlage. Und da habe ich zum Thema Skepsis mal in einem griechischen Lexikon sehr schöne Definition gefunden. Es kommt aus dem Griechischen und heißt Skepsis, prüfend aus der Distanz betrachten. Und das finde ich eine ganz tolle Formulierung und sagt den Leuten, das ist auch nötig. Also es ist nötig, dass wir die Dinge skeptisch betrachten. Wenn alles wahr wäre, müssen wir nicht zweifeln und müssen nicht skeptisch sein. Aber wir wissen, dass es Lüge gibt, Irrtum gibt, Täuschung gibt und dass nicht alles wahr ist. Also man braucht Skepsis. Der Kabarettist Dieter Hildebrand hat vor einiger Zeit gesagt, die Leute, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe, die können inzwischen alles glauben, weil man inzwischen alles sehen kann. Also von daher hilft selbst die Frage des Sehens als Kriterium, was man früher noch glaubte, nicht weiter. Das Zweite mit dem Glauben ist auch nicht so, dass man sagt, das sind eben eine besondere Spezies, also mehr die Frommen, die es mit dem Glauben haben, sondern man kann dann in der Definition deutlich machen, dass wir alle Glaubende sind, dass wir alle Menschen sind, die auf Glauben und Vertrauen angelegt sind. Die Frage ist also nicht da die Skeptiker und hier die Gläubigen, sondern die Frage ist, warum glaube ich etwas, wem glaube ich das und wie gut ist es begründet? Der Gießener Philosoph Odo Marquardt, der immer wieder mal einen guten Spruch loslässt, hat gesagt, so wie es in der Physik den Satz von der Erhaltung der Energie gibt, gibt es beim Menschen auch den Satz von der Erhaltung der Naivität. Damit wollte er sagen, jeder Mensch hat einen Naivitätspegel. Und wer auf der einen Seite enorm skeptisch ist, sagt, ich bin ein Skeptiker, der ist auf der anderen Seite enorm naiv. Den Naivitätspegel muss er halten, so sagt Odo Marquardt. Die Frage ist, warum bin ich wo skeptisch und warum glaube ich was? Und wie gut ist das, was ich glaube, begründet? Und das ist manchmal für die Leute auch ein Wegräumen von Denkblockaden, aber auch eine Hilfe zu sehen, es gibt nicht diese Differenz von Glauben und Skepsis, sondern alle Menschen sind Skeptiker und alle Menschen glauben. Die Frage ist, was glauben sie, wem glauben sie und wie gut ist der Glaube jeweils begründet? Das ist eine wichtige Frage. Oder ein zweiter Begriff, der auch eine wichtige Rolle spielt, ist der Begriff der Hoffnung. Ich versuche dann, wenn ich über Hoffnung spreche, einige Dinge zu nennen, die einer Hoffnung gehören und lege vor allen Dingen auf einen überraschenden, für die meisten Leute überraschenden Gesichtspunkt großen Wert. Nämlich, bei Hoffnung sprechen wir nur von Dingen, die von außen kommen. Dingen, die wir selber tun können, da sprechen wir nicht von Hoffnung. Und ich nenne dazu zwei Beispiele, die auch den meisten unmittelbar einleuchten. Das eine ist, wenn ich zu einem Schreiner gehe und sage, ich hätte gerne einen Tisch in diesen Ausmaßen, und der Schreiner sagt, ich hoffe, ich mache das so, dann werden wir wahrscheinlich den Schreiner wechseln, weil es ist ja keine Frage seiner Hoffnung. Also entweder hat er das gelernt und kann das, oder er kann es eben nicht. Oder wenn der Vater zum Sohn sagt, ich hoffe, du wirst fleißiger in der Schule, dann ist das der richtige Gebrauch des Wortes Hoffnung. Wenn der Sohn sagt, ich hoffe das auch. Dann muss man darüber nochmal nachdenken, ob er das Wort Hoffnung eigentlich richtig gebraucht hat. Und dann komme ich nämlich zu einem ganz interessanten Punkt. Es gibt nämlich eine ganz enge Verbindung, wenn man das begriffen hat, dass Hoffnung etwas damit zu tun hat, mit Dingen, die von außen kommen. Natürlich gehört zur Hoffnung auch ein Grund, es gehört zur Hoffnung, dass sie tragfähig sein muss in kritischen Lagen des Lebens, das ist alles richtig. Aber es ist ein ganz entscheidender Punkt, wir sprechen von Hoffnung nur bei Dingen, die wir nicht selber machen können, dass von daher das stärkste Zeichen der Hoffnung das Gebet ist. Also im Gebet, im Dankgebet danke ich für das, was Gott getan hat, oder im Bittgebet erwarte ich oder hoffe ich, dass Gott etwas verändert. Aber es ist nicht mehr, ich kann das nicht mehr selber machen. Also Gebet hat etwas unmittelbar damit zu tun, mit meiner Hoffnung. Also das Gebetsleben eines Menschen sagt etwas aus über seine Hoffnung. Und diese Art, das sind Definitionen, die ich mir jetzt nicht ausgedacht habe, sondern die habe ich eben, sei es aus Lexikas oder aus Büchern, die sich jetzt von Seiten der Philosophie oder der Theologie mit Hoffnung beschäftigen. Und ich suche, wenn ich solche Bücher lese, nach Argumenten oder Bildern, wo ich denke, das könnte den Zeitgenossen einleuchten. Also dieses Verhältnis von Gebet und Hoffnung. Soviel zu dem Punkt 2, Begriffe klären. Das muss man oft auch, ein anderer Begriff, Toleranz, also es gibt eine ganze Reihe Begriffe, da muss man erstmal versuchen, die zu klären. Meinen wir das Gleiche, wenn wir darüber sprechen? Oder auch Beweise. Also manchmal sagt jemand, beweise mir Gott. Da muss man zurückfragen, was würdest du als Beweis anerkennen? Wenn er sagt, nichts, dann ist schwierig. Es ist natürlich auch schwierig, wenn er was sagt. Kommt auf an, was er sagt. Man müsste sich darüber unterhalten. Aber die meisten denken, man kann es nicht beweisen. Dann ist natürlich ein gewisses Problem. Was aber nicht jetzt bei Gott liegt, sondern praktisch bei der Denkvoraussetzung dessen, der so redet. Den dritten Punkt möchte ich nur ganz kurz machen, aber doch erwähnen, weil er auch nicht unwichtig ist. Bei apologetischer Rede ist die Frage der Anknüpfung. Dass man also anknüpft an Themen oder Bilder und Begriffe, die in der Umwelt gerade aktuell sind. Ich habe mir hier, da ich ja überall zwei Sachen nennen wollte, habe ich hier auch zwei Sachen, die ich nur ganz kurz nennen möchte. Und zwar sind das bei mir zwei Schriftsteller, mit denen ich mich vor allem mit einem sehr ausführlich beschäftigt habe und deshalb dazu auch viele Vorträge gehalten. Ich habe das eben schon genannt, Dostojewski, sowohl in der früheren Sowjetunion als auch in Deutschland. Dostojewski hat ja selber in seinen Werken sehr viel Gedanken und Themen aus dem Neuen Testament verwendet. Und ich benutze das so, über Dostojewski zu sprechen, so ähnlich wie Paulus, das in Apostelgeschichte 17 sagt, auch einer eurer Dichter hat sich mit diesen Themen beschäftigt. Versucht jetzt in Russland den Leuten deutlich zu machen, wenn ihr Dostojewski kennenlernen wollt, müsst ihr euch lesen, aber wenn ihr ihn verstehen wollt, müsst ihr euch auch mit dem Neuen Testament beschäftigen, denn das war die Basis auch seiner Gedanken, seiner Auseinandersetzung. Und da habe ich etwas, deshalb nenne ich das unter Anknüpfung, Interessantes festgestellt. In Deutschland halte ich dazu auch Vorträge an Universitäten und das sind die Vorträge, wo die meisten Nichtchristen kommen. Das sind oft sehr volle Säle, 250 und noch mehr Studenten kommen zu dem Thema Dostojewski. Die hatten vorher keinen Kontakt zu der Christengruppe. Das hängt damit zusammen, dass Dostojewski ein Autor ist für viele Leute, der mehr transportiert als nur Literatur, sondern da geht es auch offensichtlich darum, über die Frage des Lebens. Ein anderes, und dazu möchte ich auch noch zwei Sätze sagen, ist etwa Camus, ein Schriftsteller, der sehr stark von Dostojewski beeinflusst ist. Und wenn ich über Camus spreche, dann ist es so, dass ich zunächst versuche darzustellen, warum ist der Mann faszinierend? Das meine ich mit Anknüpfung. Denn es gibt viele, die sind fasziniert von Camus. Ich versuche darzustellen, warum, worin liegt die Faszination? Also nicht gleich sagen, das bringt ja alles nichts, was der gedacht hat, sondern sagen, was ist die Faszination? Warum lesen das Leute? Aber dann auch zu sagen, wo sind die Grenzen? Ich habe mal einen Camus-Vortrag gehalten, den habe ich da, Camus ein großer Verehrer von Dostojewski ist, habe ich mit dem Satz abgeschlossen, dass beide, Camus und Dostojewski, sich mit der Frage der Auferstehung Jesu beschäftigt haben. Dostojewski war davon überzeugt, dass Jesus Christus wirklich leiblich auferstanden ist. Camus war davon überzeugt, dass er nicht auferstanden ist. Nur einer kann Recht haben. Versuchen Sie das rauszukriegen. Das waren meine letzten Worte des Vortrags. Und von daher ging ja die Diskussion sofort über die Auferstehung. Dass ich gefragt worden bin, ist, und das waren jetzt, das wird ganz außen stehen, das ist ähnlich wie bei Dostojewski für seinen Camus-Vortrag, die Fragen, was heißt Auferstehung Jesu? Ist das eine religiöse Frage, ist das eine psychologische Frage, ist das eine historische Frage, was ist das überhaupt für eine Frage? Und daran muss uns ja auch gelegen sein, dass wir über diese Dinge, die wichtig sind im Glauben, sprechen mit Leuten, die wirklich ganz von außen kommen. Also das mit der Anknüpfung möchte ich jetzt nicht näher vertiefen. Das mag bei jedem, wenn einer eine Anknüpfung hat, geht es darum, was interessiert die Leute, mit denen ich es zu tun habe? Kann man daran anknüpfen im Gespräch oder ist es eben nicht möglich? Viertens, die Frage der Information möchte ich das mal nennen. In der Apologetik geht es auch um Information. Ich nenne zwei Beispiele. Beispiel 1, das Thema Leid. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Unter Information verstehe ich, dass ich bei einem solchen Vortrag versuche, deutlich zu machen, was ist nach der Bibel die Ursache des Leidens? Weil das im Mittelpunkt eines solchen Referates steht, dass nach der Bibel der Sündenfall, das heißt die Trennung des Menschen von Gott, eigentlich der Ursprung des Leids ist. Dass der Mensch, der ein geschaffenes Wesen ist, der das Leben nicht aus sich selber hat, dass er sich von Gott abgewandt hat und damit sterblich wurde und dass damit das Leiden in diese Welt kam. Dass man das auch sehen kann an Worten, dass, wie gesagt, ich lese gerne Lexikas mit Worterklärungen. Es ist ganz interessant, das Wort, was im Neuen Testament für Sündigen steht, das gleiche Wort hat Homer in seinen Werken immer wieder gebraucht von einem Bogenschützen, der am Ziel vorbeischießt. Das finde ich eine ausgezeichnete Übersetzung, dass man sagen kann, Sündigen hat zunächst mal nichts mit moralischen Dingen zu tun, sondern heißt Zielverfehlung. Der Mensch verfehlt das Ziel, auf das hin er geschaffen worden ist. Das, was moralisch ist, wie Mord und Totschlag oder diese Dinge, ist die Folge der Zielverfehlung. So dass man auch ja gut sehen kann, im Alten Testament, es kommt erst 1. Mose 3, der religiöse Sündenfall, und dann 1. Mose 4, der soziale Sündenfall. Der Mord ist die Folge von 1. Mose 3. Die Sünde war aber das Kapitel vorher, wird da beschrieben. Und deshalb gibt es auch in der Frage des Leidens eine unterschiedliche Fragestellung, die man etwa so beschreiben kann, dass die Menschen im Thema Leid fragen, wie und wann wird das Leid beendet? Denn für Gott geht es darum, wie wird die Ursache des Leidens, also die Trennung von ihm und seinen Geschöpfen beendet? Das ist eine durchaus unterschiedliche Fragestellung. Und dann spreche ich darüber, dass halt im Neuen Testament es wesentlich um diesen Punkt geht, dass es die Möglichkeit gibt, zu Gott umzukehren, Frieden mit Gott zu haben und dass Jesus Christus selbst für uns gestorben ist, dass er selbst unseren Tod auf sich genommen hat. Dass es aber damit zusammenhängt, was die Bibel sagt, Ursprung des Leidens ist. Dann ein zweiter Punkt, bei der Frage, was ich unter Information verstehen würde, die Frage der Auferstehung. Auferstehung Jesu, dass ich zunächst einmal davon spreche, dass das ein Zentralereignis ist. Also wenn Paulus sagt, ohne Auferstehung, 1. 15, kein Glaube, dann seid ihr noch in euren Sünden, dann ist der Glaube eine Illusion. Also die Auferstehung ist das Zentraldatum des christlichen Glaubens. Und von daher ist auch verständlich, dass ja im Glaubensbekenntnis der Pontius Pilatus gelandet ist, der arme Mann. Also ist der einzige Name außer Jesus und Maria, der im Glaubensbekenntnis ist. Der war ja nur kein Christ. Warum ist er ins Glaubensbekenntnis gekommen als Nicht-Christ? Ganz einfach. Gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Damit wollen die Christen sagen, das, wovon wir reden, hat in der Geschichte stattgefunden. Nicht irgendwo, irgendwann, irgendwie, sondern unter Pontius Pilatus. Wir sprechen über einen historischen Sachverhalt. Pontius Pilatus ist ja auch sonst bekannt. In den Jahren 26 bis 36 war er halt Statthalter von Judäa. Gott wurde datierbar und lokalisierbar unter Pontius Pilatus. Das habe ich vor allen Dingen bei meinen Vorträgen in der früheren Sowjetunion erlebt, dass das für viele eine Überraschung war. Zu sagen, der christliche Glaube hat eine ganz starke historische Basis. Und darum geht es zunächst einmal. Das, wovon wir sprechen, hat stattgefunden in der Geschichte. Nicht irgendwo, irgendwann, irgendwie. Deshalb ist der Pontius Pilatus, obwohl er kein Christ war, ins Glaubensbekenntnis gekommen. Wenn ich darüber über die Auferstehung spreche, versuche ich natürlich als Historiker zu sagen, wie man mit Texten umgeht, auch über die Problematik zu sprechen, dass in der Geschichte nicht immer das passiert, was am wahrscheinlichsten ist. Das ist ja nur ein echtes Problem, hätte man es noch einfacher. Aber auch zu sagen, dass das jeder auch weiß von uns. Also im eigenen Leben passieren so viele Dinge, wenn man die einem anderen erzählt, denkt er, das kann gar nicht gewesen sein. Aber man hat sie erlebt. Also es geht ja nicht darum, ob sie wahrscheinlich sind, sondern ob sie stattgefunden haben. In der Geschichte geht es immer um die Frage, ob etwas stattgefunden hat. Und auch in der Weltgeschichte. Der Fall der Berliner Mauer 1989, da kann man ja noch Videos sehen, dass kurz vorher Leute, die sogenannten Experten, gesagt haben, das kommt nicht oder jedenfalls nicht so schnell. Dann ist es doch gekommen. Es geht in der Geschichte nicht darum, was wahrscheinlich ist, sondern was stattgefunden hat. Und als Argumente in der Zusammenhang mit der Auferstehung spreche ich dann über die Frage des leeren Grabes, was dafür Aussagen sind im Neuen Testament, über die Berichte, über die Begegnungen mit dem Auferstandenen und auch über die Wirkungsgeschichte sozusagen. Was hat das für Wirkungen gehabt auf die Jünger, dass sie dem Auferstandenen begegnet sind. Das sind Informationen, also eine Information jetzt eines Historikers, wie geht man mit diesen Texten um, was sahen diese Texte aus, was spricht historisch für die Auferstehung. Und dann komme ich zum fünften Punkt, persönliche Bedeutung, oder sagen wir persönliche Reaktion. Da unterscheide ich zwei Dinge. Erstens, was hat das, was ich gerade gesagt habe, für eine persönliche Bedeutung für die Hörer? Und das Zweite, was für eine persönliche Reaktion für den Hörer könnte es haben oder sollte es haben? Ich beginne zunächst mit der persönlichen Bedeutung und knüpfe an bei dem Thema der Auferstehung. Weil das ist eine historische Frage, da kann man als Historiker was zu sagen. Und jetzt sitzen die Leute da und hören sich das an, denken ganz gut, klingt nicht schlecht in der Frage der Auferstehung, aber was habe ich nun davon oder was hat das mit mir zu tun? Und da sage ich, dass die Auferstehung vier Punkte bedeuten für mein eigenes Leben. Eventuell kann man sogar ein Wort aus dem ersten Petrusbrief da vorschalten. Ich hatte ja den Nachmittag begonnen mit diesem Zitat, dass wir Rechenschaft geben über den Grund der Hoffnung. Und interessanterweise hat ja der erste Petrusbrief im ersten Kapitel eine Formulierung über den Grund der Hoffnung. Da sagt er ja, wir sind wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu zu einer lebendigen Hoffnung. Da wird also auch die Hoffnung in ganz enger Weise verknüpft mit einer historischen Tatsache, mit der Auferstehung Jesu von den Toten. So ist es 1. Petrus 1,3. Und ich sage dann, es gibt für mich persönlich vier Punkte für mein eigenes Leben, meine eigene Hoffnung, die ich gewinne über die Frage der Auferstehung, davon, dass Jesus Christus auferstanden ist. Die vier Punkte sind erstens, weil Jesus auferstanden ist, gibt es Vergebung der Sünden und gibt es Frieden mit Gott. Man kann ja dieses Wort in 1. Korinther 15,14 auch umdrehen, wenn Paulus sagt, wenn er nicht auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Das kann man ja umdrehen, kann sagen, weil er auferstanden ist, gibt es eben Vergebung der Sünden. Oder das zweite, dieser Gedanke von Gebet und Hoffnung. Da zitiere ich diesen Brief von Paulus, 2. Korinther am Anfang, wo er von einer Situation spricht, wo er sagt, es war eine so ausweglose Situation, dass wir sogar am Leben verzweifelt haben. Und dann sagt er, das geschah aber, damit wir nicht die Hoffnung auf uns setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Und ich finde das eine ganz unglaubliche Möglichkeit, die wir haben. Wir können unsere Hoffnung auf den Gott setzen, der Tote auferweckt. Man kann das auch anders sagen. In meinem Gebet, auch in schwierigen Situationen, die ich habe und die jeder von uns ja irgendwann mal hatte oder hat, können wir mit dem Gott rechnen, der Tote auferweckt. Das heißt nicht, dass jetzt im Gebet die Situation sich nach dem Gebet so verändert, wie wir es in dem Moment glauben, dass es am richtigsten wäre. Aber es ist auch eine unglaubliche Möglichkeit, eine unglaubliche Verheißung zu sagen, wir beten zu dem Gott, der die Toten auferweckt. Auch das ist etwas, was ja mit der Auferstehung zusammenhängt. Das dritte ist dieses Wort in 1. Korinther 15, am Ende des Kapitels über die Auferstehung, nicht vergebens. Da schreibt Paulus ja in dem Vers 58, darum steht fest, eben das Darum ist ja das Kapitel der Auferstehung, Und dann sagt, weil ihr wisst, dass euer Werk, eure Arbeit im Herrn nicht vergebens ist. Und meine Überzeugung ist, dass sehr viele Menschen gerade davon gelähmt sind, dass sie denken, es ist doch eigentlich alles vergeblich und vergänglich, was ich mache. Und da ist es ein wichtiges Wort, das Paulus sagt, es ist nicht vergeblich. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern es gibt eine Auferstehung der Toten, nicht vergeblich. Hätte Paulus Latein gesprochen, hätte er gesagt, non frustra, also kein Frust, nicht vergeblich. Und das Vierte, was für mich auch mit der Auferstehung zusammenhängt, ist das, was Paulus in Athen sagt. Eine wirklich apologetische Rede in Athen, wo er am Ende sagt, dass den, den Gott auferweckt hat, den hat Gott auch bestimmt zum Richter über Leben und Tote. Und die Auferstehung hat auch etwas damit zu tun, dass einmal es ein Gericht in Gerechtigkeit geben wird. Und das ist eine durchaus wichtige Frage. Es gab den Philosophen Horkheimer, der kurz vor seinem Tode ein langes Interview mit einem Journalisten geführt hat, was dann auch veröffentlicht wurde als Buch. Und da wurde er in diesem Interview gefragt, glauben Sie, dass es einen Gott gibt? Und hat Horkheimer gesagt, ich fürchte, es gibt keinen Gott. Dann hat der Interviewer natürlich gefragt, warum fürchten Sie das? Man könnte es ja auch gut, man findet es vielleicht gut, dass es keinen Gott gibt. Dann hat Horkheimer gesagt, wenn es keinen Gott gibt, dann bedeutet es, dass es keine Gerechtigkeit gibt. Denn alles, was wir in dieser Welt sehen, ist, es gibt keine Gerechtigkeit für die Opfer und Täter der Geschichte. Es gibt sie nicht. Und nur wenn das stimmen würde, was der jüdisch-christliche Glaube sagt, so Horkheimer, dass es eine Auferstehung der Toten mit Gericht gibt, nur dann könnte es sein, dass es wirklich in Gerechtigkeit gerichtet wird. Und das ist halt die Frage. Gibt es eine Auferstehung der Toten zum Gericht? Ja oder nein? Und Paulus sagt, es gibt sie. Es wird einmal in Gerechtigkeit, also nicht so, wie es hier ist vor Gericht, wo man sagt, sie suchten Gerechtigkeit, fanden den Rechtsstaat, sondern es gibt mal wirklich Gerechtigkeit. Er wird in Gerechtigkeit richten. Auch das ist eine Folge der Auferstehung. Wird von Paulus in Athen interessanterweise direkt verbunden mit dem Thema der Auferstehung Jesu. Die Auferstehung Jesu bedeutet auch Gerechtigkeit. Also das sind Dinge, die ich sage, wo ich sage, was heißt das für persönliche Konsequenzen? Zum Beispiel so ein Abend über die Auferstehung als Historiker. Man sagt, das sind Punkte, da sind Konsequenzen für mich selber dabei. Und dann kommt noch der zweite Punkt bei persönlichen Konsequenzen. Was sind angemessene persönliche Reaktionen auf das, was ich höre? Und da knüpfe ich an etwa an dieses Wort von der Skepsis. Etwas prüfend aus der Distanz betrachten. Und wie gesagt, ich sage, wenn ich darüber spreche, immer, dass es wichtig ist. Prüfend aus der Distanz betrachten, weil eben es gibt Lüge, Täuschung und Irrtum. Oder wenn wir so Texte betrachten, wie ich das an so einem Abend mache über die Auferstehung, also Texte des Neuen Testamentes, dann betrachten wir das natürlich auch aus der Distanz, wie Historiker versuchen, aus einer Objektivität heraus einen Text zu betrachten. Oder Argumente, das sind alles Dinge, die wir aus der Distanz machen. Und das ist auch wichtig. Man muss Dinge aus der Distanz prüfen. Und dann gibt es ein großes Problem. Diese distanzierte Betrachtungsweise reicht nicht zum Leben. Denn es gibt kein Leben aus der Distanz. Das ist das Problem. Man kann Dinge überprüfen aus der Distanz, und das ist wichtig, aber es gibt kein Leben aus der Distanz. Es gibt keine Liebe aus der Distanz, es gibt keine Freundschaft aus der Distanz, es gibt keine Begegnung mit Jesus Christus aus der Distanz. Objektivität ist wichtig. Also das distanzierte Betrachten der Wirklichkeit um uns herum ist wichtig und auch nötig. Aber es ist eben auch nur ein Schritt, sich mit der Wirklichkeit zu beschäftigen. Viele Dinge, die besonders wichtig sind, wie Freundschaft und Liebe, sind eben nicht aus der Distanz zu haben. Das gilt auch für Jesus Christus. An dieser Stelle erzähle ich dann oft, wie ich selber Christ geworden bin. Für mich selber war ein Wort aus dem Johannesevangelium von einer großen Bedeutung, Johannes 7, Vers 16 und 17, wo Jesus sagt, wenn ihr wissen wollt, ob das, was ich sage, wirklich von Gott kommt, wenn ihr darüber die Wahrheit wissen wollt, dann werdet ihr es erkennen, wenn ihr den Willen Gottes tun wollt. Das ist mehr, diese Aufforderung ist mehr als etwas aus der Distanz prüfend betrachten. Sicher muss man Dinge prüfen, wenn man kein Christ ist. Was hat es mit dem Neuen Testament auf sich? Aber das alleine reicht nicht. Auch nicht in der Begegnung mit Jesus Christus. Denn es gibt bei der Wahrheit ja nicht nur eine Sachwahrheit, das Grab war am dritten Tag leer, sondern es gibt auch eine personale Wahrheit, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und über Personen die Wahrheit oder wie es vielleicht besser für uns klingen mag, die Zuverlässigkeit oder Treue herauszufinden, das geht nur, wenn man einen Weg mitgeht. Das war für mich übrigens als Student interessant, als ich kein Christ war. Meine allererste Vorlesung in alter Geschichte in München ging um den hebräischen Wahrheitsbegriff. Da hat der Professor gesagt, also der hebräische Wahrheitsbegriff hat eine Besonderheit, nämlich er ist personal. Das heißt, wenn es im Alten Testament heißt, Gott ist wahr, dann wird damit gemeint, er ist zuverlässig. Auf ihn kann man sich verlassen. Er ist treu, er ist bewährt. Das kommt im Deutschen, oder er hat sich bewährt, es ist bewährt, kommt im Deutschen im Ganzen noch am nächsten. Und da ist die Frage, was ist die angemessene Reaktion, um über eine Person die Wahrheit oder Wirklichkeit herauszufinden? Das geht wohl nur so, dass wir einen Weg mit dieser Person mitgehen. Das versuche ich am Ende eines solchen Vortrags deutlich zu machen. Und meistens schicke ich die Leute mit drei Punkten nach Hause nach einem solchen Vortrag. Nämlich da sind drei Konsequenzen aus dem Abend. Erstens, Information first hand. Also nicht, dass man sich nur aus der Fachliteratur von Spiegel und Stern über das Neue Testament informiert, sondern dass man das Neue Testament selber liest. First hand information. Das ist für jeden Wissenschaftler in jedem Disziplin entscheidend, erster Hand. Dass man selber das Neue Testament liest und sich überlegt, ist das glaubwürdig? Kann das stimmen? Man muss es nicht vorher glauben. Wir lesen ja auch nicht die Zeitung und sagen, ich glaube jetzt alles, was da drin steht. Sondern wir lesen die Zeitung und überlegen, und stimmt es oder stimmt es nicht? Und das wäre das Mindeste, dass man das Neue Testament liest und sagt, kann das wirklich stimmen? Ist er glaubwürdig? Sind die Zeugen glaubwürdig? Das Zweite, dass man ein Gespräch sucht mit Christen. Das heißt, mit solchen, die Jesus Christus kennengelernt haben, einen Weg mitgegangen sind. Und ich vergleiche das dann etwa mit jemandem, der mehr über Musik kennenlernen will. Der geht ja auch zu jemandem hin, der ein Musikliebhaber ist, vielleicht sogar selber ein gutes Instrument gut spielen kann, um von ihm zu lernen, in die Musik hineinzukommen. Man geht ja, wenn man über Musik von Bach oder Mozart oder Beethoven etwas kennenlernen will, nicht zu jemandem, der sagt, ich hasse Musik. Also da wird wahrscheinlich so viel jetzt auch nicht bei rauskommen bei dem Nachmittag. Und trotzdem ist es leider ja so in der Gottesfrage, dass viele Leute ihre Informationen über Gott versuchen herauszufinden bei Menschen, die sagen, ich glaube gar nicht, dass es einen gibt. Kann man sich vorstellen, was da an Informationen rauskommt. Also dass man das einfach überträgt, wer ist eigentlich, mit wem kann man sich darüber unterhalten. Und dass man sich mit jemandem unterhält, der eine gewisse Erfahrung, einen Weg gegangen ist. Und das Dritte, auch dass man eigene Konsequenzen zieht. Gott ist nicht ferne von uns. Ein Gebet, zu dem Gott spricht, der da ist, er ist nicht ferne von uns. Das kann alleine sein, aber es kann auch mit einem anderen zusammen sein. Das waren die fünf Punkte, an denen ich versucht habe, deutlich zu machen, was ich versuche in meinen Hörsaalvorträgen. Also Denkbarrieren wegzubrechen, Denkblockaden wegzuräumen, das ist eine wichtige Aufgabe der Apologetik. Das sind Vorfragen, aber die sind oft nicht unwichtig. Ein zweiter Punkt, mich um Bilder zu bemühen, um Beispiele zu bemühen, Begriffe zu klären, Definitionen zu geben, Anknüpfungen zu suchen. Und dann auch der letzte Punkt, zu sagen, was hat das Ganze, worüber wir heute sprechen, für eine persönliche Bedeutung und was könnte oder müsste sogar die persönliche Reaktion sein. Zum Schluss möchte ich noch zwei Dinge sagen. Das eine also, was kann Apologetik? Ich habe jetzt beschrieben, was es kann, aber es sind Vorfragen. Man kann niemanden in das Reich Gottes hinein argumentieren. Also man soll jetzt nicht denken, man habe jetzt die Argumente, damit geht alles wesentlich besser. Aber es ist doch so, dass zur Liebe zu einem anderen Menschen auch gehört, dass man Zeit für ihn einsetzt. Es gibt dann ganz enge Beziehungen von Zeit und Liebe. Also da, wo ich die Zeit, die ich frei zur Verfügung habe, verbringe, das liebe ich am meisten. Und von daher ist es auch im Umgang mit Menschen oft ein ganz wesentliches Moment der Liebe, dass wir uns auch Zeit nehmen für ihre Fragen. Dass wir die Fragen ernst nehmen und uns bemühen, eine Antwort darauf zu finden. Als ich vor Jahren einmal einen Artikel schreiben wollte über Apologetik, bin ich am gleichen Tag auf zwei Aufsätze von Karl Heim, deutschen Apologet, und C.S. Lewis, einem englischen Apologet, gestoßen. Und die Überraschung bestand für mich darin, dass beide die gleiche Schlussfolgerung hatten. Beide haben gesagt, die Apologetik zu entführen. Das hat mich natürlich so angesprochen, weil ich selber durch dieses Wort Christ geworden war. Sie haben gesagt, es ist sozusagen ein Führen, ein Wegräumen von Blockaden und ein Führen zu einer Schwelle. Zu sagen, die Argumente oder die Einwände, die du hast, die sind nicht stichhaltig. Damit ist noch keiner Christ geworden. Sondern jetzt die Frage, will jemand den Schritt weiter tun? Brauche dazu weitere Informationen? Woran fehlt es jetzt? Aber trotzdem ist es bei vielen Menschen auch nötig, dass man eben viel Schutt ablädt, Blockaden wegräumt. Karl Heim hat mal geschrieben, Gott ist nie denknötig. Er ist nur denkmöglich. Man kann immer so leben, als gäbe es keinen Gott. Es ist nie nötig zu denken. Man kann in der Diskussion erweisen, er ist denkmöglich. Und das ist ein wichtiger Punkt innerhalb der Apologetik. Abschließen möchte ich, indem ich den Blick lenke auf Apostelgeschichte 17. Das ist wohl die apologetische Rede im Neuen Testament. Paulus in Athen, diese zweite Hälfte. Es ist die längste Rede und eine der ganz wenigen überhaupt in der Apostelgeschichte, die Paulus vor Heiden hält. Die anderen Reden sind ja vor jüdischem Publikum. Dort wird normalerweise ein Schriftbeweis geführt, wird gesagt, das hat Gott verheißen, das ist in Christus eingetreten. Das fehlt alles in Apostelgeschichte 17, denn den Heiden war mit Schriftbeweis nichts geholfen, das hätte sie schon allein, weil sie Schrift gar nicht kannten, nicht so besonders überzeugt. Interessant ist, bei Paulus kann man genau die drei Dinge feststellen, die ich auch versucht habe darzustellen. Nämlich erstens, er sucht eine Anknüpfung. Seine Anknüpfung ist dieser Altar, dem unbekannten Gott. Zweitens, er gibt Informationen über Gott. Interessanterweise sagt er erstens, Gott hat die Welt geschaffen. Das kommt in keiner Rede zu Juden vor, weil denen war das klar, dass Gott die Welt geschaffen hat. Aber den Heiden muss man ja sagen, dass nicht jetzt wie ein Produkt von Unfall, Zufall oder Notwendigkeit sind, sondern Gott hat die Welt geschaffen. Drittens, dieser Aufruf, dieses Jetzt aber. Also es geht immer auch, es geht nicht nur um Informationen, es geht nicht nur um Argumente, die hat Paulus auch, dass er sagt, glaubt ihr wirklich, dass der Mensch sich Gott gedacht hat, ist nicht umgekehrt, dass der Mensch eine Erfindung Gottes ist und nicht Gott eine Erfindung des Menschen. Also argumentiert schon Paulus. Aber dann kommt das Ende der Argumente, sozusagen der persönliche Bezug, der sagt, weil das so ist, was ich gerade gesagt habe, weil das so ist, deshalb ist eine Umkehr für alle jetzt dringend nötig. Jetzt ist es nötig, eine Umkehr. In der Apologetik geht es also um beide Bereiche, um das Objektive, das, was Gott in der Geschichte getan hat, und um das Subjektive, meine Reaktion darauf. Also meine persönliche Reaktion auf das, was ich höre, was Gott getan hat. Dass man sagt, Gott hat diese Welt geschaffen, Gott hat seinen Sohn gesandt und das hat folgende Bedeutung. Es gibt eine objektive Seite und es gibt eine subjektive Seite. Und ich meine, das ist etwas, was die apologetische Rede deutlich machen muss. Das Wichtigste bei aller Apologetik sind nicht so sehr die Argumente, sondern das sind ganz sicher die Gebete, die wir haben für die Menschen, mit denen wir im Gespräch sind. Damals der Freund in der Schule hat mir mal gesagt, ich würde mich nur so oft und so viel mit diesen Fragen nach dem Glauben beschäftigen, weil er für mich beten würde. Das fand ich ein ganz dicker Hund. Heute glaube ich, er hatte recht.